jetzt für Radio Dreiklanz aktuelle Berichterstattung spenden.
500 Soli-Abos sichern das Online-Angebot und Beiträge wie diesen.
Ich mag eigentlich nie nach Bandnamen fragen, beziehungsweise sie erklären sich meistens von selber. Bei Itchy Pups Kid fällt es mir schwer. Also es klingt so ein bisschen nach fast Babysprache, so Pups-Kackes oder so. Kannst die Assoziation hoffentlich nachvollziehen. Aber das bedeutet sicher nicht, es ist sicher keine Fäkalsprache.
Nee, es bedeutet echt gar nichts. Und also seit 10 Jahren baden wir den Namen jetzt quasi aus. Also wir haben uns den irgendwie in irgendeiner Laune heraus, dachten wir, das ist ja lustig. Und am nächsten Tag fanden wir ihn schon nicht mehr lustig. Aber da waren die Plakate schon gedruckt für den ersten Auftritt und dann können wir auch nicht mehr zurück.
Und die Auftritte waren dann so erfolgreich, dass man nicht mehr das abändern konnte?
Nee, gar nicht. Aber wir dachten, nee, jetzt haben wir schon Auftritt gespielt. Es ist ja auch Quatsch, sich nach einem Auftritt gleich wieder umzubenennen.
Das stimmt. Und ist ja auch schön, mal einen schwachsinnigen Namen zu haben und nicht immer mit viel Bedeutung. Ne?
Ja, also es finden ihn tatsächlich viele Leute gut, wir nicht. Aber was wirklich gut ist, ist, dass er, also so heißt halt niemand Zweites. Man findet nur Sachen über uns, wenn man ihn sucht. Und wenn man ihn einmal weiß und kennt, dann vergisst man ihn auch nicht. Das ist schon gut.
Mhm. Dann vom Stil, Punkrock. Ich finde, es gibt auch so ein bisschen Funk- und Hip-Hop-Einflüsse manchmal. Bei dir so im Gesang, im Ausdruck, die Videos, die ich gesehen habe, habe ich so ein bisschen den Green Day-Sänger gesehen. Also jetzt so in der Körpersprache und im Blick. Sind das so, ja, so der starre, so ein bisschen irre Blick beim Singen.
Oh.
Im Video natürlich nur. Ist das, ja, also sind das Bands, die eine Rolle gespielt haben bei euch oder gar nicht?
Also jetzt hast du ja viele Musikstile, sag ich mal, aufgeführt. Also Green Day haben wir natürlich alle gehört, als wir angefangen haben, Musik zu hören. Mitte der 90er irgendwie waren Green Day natürlich unsere Helden. Aber wir, wie du schon sagst, also Hip-Hop, Funk, wobei es keine Hip-Hop-Einflüsse, aber wir hören auf jeden Fall sehr, sehr vielschichtig Musik, alle von uns. Und das lassen wir dann, glaube ich, auch einfach unterbewusst in unsere eigenen Songs einfließen. Deswegen kann man sagen, dass unsere Alben schon sehr, sehr vielschichtig sind. Und das ist uns auch sehr wichtig, weil einfach wir uns, glaube ich, selber langweilen würden, wenn wir immer das gleiche Album rausbringen würden, wie es manche vor allem Punkrock-Bands ja machen. Da klingt jedes Album wirklich genau gleich. Was ich bei den Bands dann auch immer total toll finde, weil ich weiß, okay, das nächste Album wird sich wieder genauso gut anhören wie das letzte. Aber wir sind da eher so auf der Schiene, dass wir einfach neue Sachen reinbringen wollen, neue Einflüsse und einfach uns nicht wiederholen.
Mhm. Ihr habt angefangen vor ziemlich genau 11 Jahren, 2000. Damals auch als Schülerband in Eisling, hast du jetzt schon gesagt, wo das liegt.
Also ja, genau.
Im tiefsten Schwabenländle.
Genau.
Nanntet euch Nutella. Auch ein interessanter Name. Damit kann man mehr anfangen als mit Itchy Pups Kid.
Ja, das war noch eine ganz andere Band eigentlich. Das war einfach die erste Band, die wir so hatten alle. Und da war noch ein anderer Gitarrist dabei und haben einfach auf Schulveranstaltungen einfach so gespielt. Und wir haben unter anderem einen Song von mir oder Songs von Metallica gespielt. Und mit dem N und dem A von Nutella konnte man eben dieses Logo so gut nachzeichnen. Ja, aber du merkst schon, mit Namen haben wir es nicht so.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon so lange her. Seit 2001 sind wir zu dritt als Itchy Pups Kid unterwegs. Haben, wie gesagt, dieses Jahr jetzt Ende Dezember unser 10-Jahres-Jubiläumskonzert. Ja.
Du hast gerade schon anklingen lassen, Metallica. Ihr habt auch ursprünglich ganz viel gecovert, machen ja viele.
Ja, das war diese Schülerband eben, also bevor wir angefangen haben, 2001 eigene Songs zu schreiben.
Was habt ihr neben Metallica noch gecovert?
Green Day, Limp Bizkit. Me First and the Gimme Gimmes, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eigentlich schon eine Coverband an sich, die spielen halt so die Klassiker-Songs in Punk-Rock-Manier nach. Ja, wir haben also ein wildes Potpourri, aber wie gesagt, das waren jetzt auch keine wirklich ernstzunehmenden Auftritte. Wir haben halt bei Schulveranstaltungen, bei Hauspartys und so weiter gespielt. Was man halt so, wenn man mal das Musikerleben so anfängt, einfach so macht. Man packt sich seine Freunde, spielt irgendwas nach, was man halt kennt und trinkt. Und so richtig ernst wurde es dann eben, als wir 2001 angefangen haben und dann haben wir uns halt da so stetig, sag ich mal, weiterentwickelt, haben unglaublich viel live gespielt, auch schon von Anfang an. Und haben jetzt, glaube ich, über 600 Shows gespielt seit 10 Jahren.
Ja, ihr seid ja auch angeblich sehr berühmt für eure Live-Shows oder zumindest diese diese Song-Ansagen oder Zwischenansagen? Ich habe es jetzt selber noch nicht gehört, aber was muss ich mir darunter vorstellen? Also was erzählt ihr da den Leuten?
Also nichts Besonderes. Wir sind halt eine Band, die jetzt nicht nach dem Song gleich den nächsten anfängt oder die nur sagt, das nächste Lied heißt so und so. Also wir, das kann schon mal vorkommen, dass wir dann halt mal 3-4 Minuten miteinander quatschen. Ob jetzt da was Gutes dabei rauskommt, das weiß man dann immer hinterher erst. Aber wir sind einfach, wir wollen uns, glaube ich, selbst nicht langweilen auf der Bühne. Und deswegen ist es nicht nur mit Ansagen, sondern auch generell die Musik und die Bühnenshows sind schon sehr schweißtreibend, würde ich sagen, weil wir einfach, wir mögen es halt nicht nur rumzustehen und unsere Instrumente zu spielen, deswegen versuchen wir auch ordentlich die Bühnenmaße auszunutzen.
Das heißt, ihr redet eher untereinander mit euch selber und weniger mit dem Publikum, oder kommt das
auch? Oh, doch, wir beziehen alle mit ein. Was uns gerade in den Kopf kommt, wir haben da jetzt wirklich kein Konzept, dass wir denken, okay, nach diesem Song sagen wir das und das und das, sondern das wird sich dann zeigen. Wenn wir keine Lust zu reden haben, dann spielen wir halt das nächste Lied doppelt so schnell.
Und ist es dann eher Klamauk oder wird es schon mal ernst?
Na, wir sind keine Klamauk-Band. Also das kann durchaus lustig sein, aber wenn wir was Ernstes zu sagen haben, dann machen wir das auch. Wir haben auch jetzt für das Album eine Zusammenarbeit mit der WDCS. Das ist eine Wahl- und Delfinschutzorganisation. Mit der haben wir die Sonar Sax-Kampagne ins Leben gerufen, die sich mit der Lärmverschmutzung der Weltmeere befasst. Und mit denen haben wir einen Song für die Kampagne geschrieben, ein Video gedreht, Why So Bother heißt der Song. Und also wir sind jetzt nicht keine Spaßband. Wir haben viel Spaß und wir versuchen auch alle Sachen nicht so ganz bierernst zu nehmen. Aber wir haben schon auch ernste Themen, die wir ansprechen wollen, die wir auch ansprechen und wo wir denken, da wollen wir was dazu sagen.
In dem Zusammenhang fällt mir jetzt auch spontan ein, Stuttgart 21, ist sowas ein Thema? Egal welche Richtung, aber...
Ja, klasse. Und man kommt ja nicht umhin, das nicht mitzubekommen, dieses Thema. Ja, Sonntag geht's ins Wahllokal. Mhm. ja, also das ist, glaube ich, wie alle Baden-Württemberger, die alle sind da involviert, gezwungenermaßen.
Und ihr habt da eine Haltung zu?
Ja, jeder von uns hat eine Haltung. Wir haben jetzt nicht eine Bandhaltung und sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Also da sind wir einfach Individualisten. Jeder hat seine Meinung dazu. Ja. Und die werden wir ankreuzen, sozusagen. Gut.
Machen wir mal einen kleinen Zeitsprung jetzt von der Bandgründung her. 2007, finde ich, ist mir aufgefallen, ihr habt ja wahnsinnig viele Bands supported auf ihren Touren, auch Bekannte. Und die bekannteste, die mir aufgefallen ist, war Sum 41. Und eine ziemlich berühmte so Punk-Band aus Highschool-Punk aus USA.
Ja, noch mal unterwegs kurz. Ja, also wir haben das Glück gehabt und es war auch irgendwie schon... Seit Anfang der Bandkarriere haben wir eigentlich versucht, so viel wie möglich mit anderen Bands halt im Vorprogramm zu spielen, weil wir merkten, dass das ist eine total gute Möglichkeit ist, um einfach neue Leute zu erreichen. Und wenn man es dann, also weil man kommt zu der Show, keiner kennt einen und keiner hat eigentlich Lust auf einen, weil jeder will die Hauptband sehen. Und wenn man es dann schafft, dass man die Leute irgendwie von sich überzeugt und dass am Ende alle zu deiner Musik abgehen und deine Shirts nach der Show kaufen, dann ist es echt ein super Gefühl. Und das bringt natürlich auch viel, viel neue Fans dann zu die eigenen Konzerte. Und also wir würden jetzt auch nicht aufhören damit. Also wenn wir angeboten bekommen, für eine große Band jetzt als Vorband mitzugehen, würden wir es immer noch machen, weil wir einfach eine tolle Sache finden. Und es ist immer interessant, große Bands oder einfach Bands, die man selbst gerne hört und von denen man die Platten im Schrank hat, mit denen die Bühne zu teilen.
Ist man da anders aufgeregt? Geht man anders in so ein Konzert rein?
Eigentlich nicht. Also wir sind immer total aufgeregt vor jedem Konzert und es ist echt egal, ob da jetzt 20.000, 30.000 Leute vor der Bühne stehen oder 20.000, 30.000 Leute vor der Bühne stehen.
Und die beiden Größenordnungen hattet ihr auch tatsächlich schon?
Ja, also unser wenigstes waren 8 zahlende Leute 2003 auf unserer allerersten Tour. Ja, das waren noch die Freunde von der Vorband, die wir da hatten. Also das war schon heftig, aber es war eine Wahnsinnsshow und alle Leute, die da waren, die Vorbands natürlich auch, die hatten total Spaß und wir hatten eine totale Party gefeiert. Und da wir haben auch schon vor 100.000 Leuten vorm Brandenburger Tor gespielt oder so. Das war echt schon alles da. Und man kann echt nicht sagen, dass jetzt ein Auftritt mit vielen Leuten automatisch gleich viel besser ist als einer mit ganz wenigen. Also oft sind die mit wenigen Leuten sogar noch krasser, weil man dann denkt, so, es ist eh alles egal. Jetzt machen wir halt.
Ja, oder die mögen eure Musik ganz besonders.
Ja, also es ist halt immer toll, auf eigenen Touren. Jetzt starten wir wieder los. Und das ist schon immer ganz speziell, weil halt wirklich, das sind halt nur Fans da, die alle Texte können, die wirklich nur aufs Konzert kommen, um uns zu sehen. Und das ist schon echt speziell, wenn dann halt wirklich alle jeden Song kennen, jedes Wort kennen und mitschreien und tanzen von Anfang bis Ende. Das ist schon was sehr, sehr Spezielles. Aber wenn man das, wie gesagt, auf einem großen Festival mit Zehntausenden von Leuten schafft, dass am Ende dann ebenfalls alle abgehen und ein Großteil kannte die Band vielleicht noch nicht davor, dann hat es mindestens genauso viel. Also man kann da nicht irgendwie Abstriche machen oder sagen, das ist besser.
Auch im Jahr 2007 wart ihr bei diesem MTV Bands Trip. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das genau?
Das war so eine MTV-Fernsehserie, das war so ein Band-Wettbewerb, sag ich mal, oder so ein Band-Wettstreit, das war wir gegen die Band Matzen. Und das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil die beiden Bands wurden irgendwo in Europa ausgesetzt, wussten nicht wo, sie hatten kein Geld, kein Handy, nur einen kleinen Bus mit Instrumenten drin, einem halbvollen Tank. Und über verschiedene Stationen, über verschiedene Aufgaben, das heißt in einem Club spielen, auf der Straße spielen, auf einer Hochzeitsveranstaltung zu spielen und so weiter. In verschiedenen Ländern mussten wir uns dann quasi nach Berlin zurückspielen und wir mussten halt Geld verdienen, irgendwie mit Musik machen, um den Tank zu füllen, um uns Essen und Trinken zu kaufen. Das war eine sehr, sehr interessante Sache und im Fernsehen kam es auch sehr gut rüber, weil es wirklich nicht jetzt manipuliert war, es war wirklich so, wie man es dann gesehen hat und hat uns natürlich 2007 dann schon nochmal einen Schub gegeben, weil die Sendung eben dann wurde dreimal wiederholt auf MTV, es gab halt viele Folgen davon. Es war schon eine super Sache und eine tolle Erfahrung für uns.
Und ihr seid dann nur gegen Matzen angetreten, also immer 1 gegen 1.
Genau, es waren zwei Bands dort und wir gegen Matzen und man musste halt quasi als erste Band nach diesen ganzen Aufgaben in Berlin wieder ankommen. Was wir geschafft haben übrigens.
Und ja, ihr habt gegen Matzen gewonnen, das ist doch...
Wir haben gegen Matzen gewonnen und haben sie total
erfreulich, abgezogen. Weil Matzen sind nicht unbekannt und auch, ich habe die auch schon live gesehen, die können auch gut Stimmung machen.
Ja, Matzen sind super, wir mögen die Jungs. Und freuen uns immer, wenn wir auf dem Festival irgendwie mal zusammen spielen. Ja.
Dann wird geflaxt über diesen Wettkampf.
Natürlich, der wird halt erstmal, genau, dann macht ihr erstmal den anderen fertig.
Naja, und der große Preis, den es dann für euch gab, unter anderem bei diesen European Music Awards in München live zu spielen, ist ja auch eine Marke. Also es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es weltweit übertragen wird, aber zumindest europaweit.
Ja, das war schön. Also waren wir dort und durften dann die Show besuchen und so weiter. Das war eine coole Sache. Also 2007, da war sehr viel, damals gab es MTV ja noch und damals hat MTV auch noch zumindest ein bisschen Musik gespielt und da hatten wir das Glück, da kam halt unser Time to Ignite Album raus und die ganzen Videos liefen dann rauf und runter und diese MTV Bandtrip Serie war da im Laufen, das war schon heftig da.
Und welchen Song habt ihr dann gespielt in München?
Das war eine komplette Show dort im Rahmen des Dings.
Okay.
Der Music Awards und was jetzt genau übertragen wurde, weiß ich gar nicht.
Mhm. Und danach gab es dann besondere Reaktionen oder würdest du jetzt sagen, dass sowieso das ganze Jahr 2007
also war da sehr erfolgreich für euch? Also da war es teilweise so, dass ich, wie gesagt, wir hatten da drei Videos am Laufen, die liefen auch alle, diese Sendung wurde oft wiederholt, also da war es teilweise wirklich so, dass ich immer wenn ich Fernseher eingeschaltet habe, habe ich mich selbst gesehen und habe dann auch weggezappt irgendwann, weil das ist auch gar nichts Besonderes mehr. Ich weiß nicht, als unser Video zum ersten Mal lief, waren wir alle so aufgeregt vor dem Fernseher und haben gewartet, oh Gott, gleich sagt der Markus Kafka an, dann kommt's, oh Gott, alle haben gezittert. Aber dann war das in diesem Jahr so häufig, dass es irgendwann, da war es total normal.
Völlig abgestumpfte Medienprofis.
Ja, das war echt lustig zu sehen. Und aber dann, als zum nächsten Album, zwei Jahre später, als es dann wieder anfing mit neuen Videos von uns, da waren wir dann wieder nervös und haben uns total gefreut, dass wir laufen. Aber 2007, das war schon heftig. Da haben wir auch, glaube ich, 120 Shows gespielt in dem Jahr.
Und danach Burnout.
Nö, das ging. Wir nehmen uns vor, nach so einem Jahr mit einer neuen CD, wo man dann auch ein, zweimal tourt und so weiter, die ganzen Festivals abgrast, dann nehmen wir uns immer vor danach, so, okay, jetzt machen wir uns mal ein, zwei Monate frei und machen nichts, aber irgendwie nach ein, zwei Wochen haben wir dann eh wieder Bock auf Musik machen und treffen uns irgendwie und spielen oder schreiben neuen Songs.
Mit dem zweiten Album, Time to Ignite, hattet ihr auch eine Chartplatzierung? Silence is Killing Me?
Das erste Mal da. Ja, genau, die Single war in den Charts und das Album auch.
Wie macht sich denn sowas finanziell bemerkbar? Also ich habe
nicht.
Überhaupt nicht.
Nee. Also heute.
Aber man wird im Radio so gespielt oder also Charts, mit Charts verbinde ich dann Einsätze im kommerziellen Radio.
Oder? Nee, mit Charts verbindet man einfach nur Verkäufe. Also wenn man halt genug CDs verkauft oder Singles verkauft, dann kommen in die Charts. Was aber heutzutage verkauft man, ist so wenig an aktuellen Zahlen, dass es sich finanziell überhaupt nicht auswirkt. Also wir haben jetzt, wir waren auch bis zum aktuellen Album, waren wir bei einer relativ großen Plattenfirma, beim vorletzten Album auch bei Universal direkt. Und bei den großen Plattenfirmen, wenn man dann Millionen verkauft, dann verdient man also rein gar nichts an den CDs. Weil die müssen erstmal ihre Kosten wieder reinkriegen alle und das dauert immer ewig, vor allem bei den niedrigen Stückzahlen, die man verkauft. Mhm. Aber wir haben jetzt unser eigenes Label gegründet letztes Jahr im Winter und haben auf unserem eigenen Label Findaway Records unser aktuelles Album rausgebracht und dann kommt natürlich das Geld auch an die Band direkt wieder zurück. Aber man muss natürlich auch die ganzen Ausgaben selbst stemmen und die ganze Arbeit selber machen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Freiheitsgefühl da und wir sind total froh, dass wir es gemacht haben und es hat sich absolut gelohnt.
Und das aktuellste Album, das vierte Album heißt jetzt Lights Out London.
Genau.
Was habt ihr für einen Bezug zu London?
Aber wir waren im Songwriting-Prozess, waren wir auf England-Tour und ja, London fanden wir cool. Aber es hat jetzt auch nicht wirklich so den großen Bezug zu London direkt. Wir dachten einfach, der Name ist cool. Wenn ich schon im Radio bin, dann kann ich ja auch erzählen, wie es genau zustande kam. Und zwar, also die Geschichte, dass wir in London waren, auch während dem Albumprozess, das stimmt. Aber wir waren auch auf einem Festival hier irgendwie im Bayerischen Wald, irgendwo in einem ganz kleinen Festival, wo nachmittags so eine Top 40 Coverband gespielt hat. Und die hatten so ganz, ganz furchtbar schlimme Flyer rumliegen mit so Rockposen von sich. Und da waren auch so Sprüche drauf, so und ab geht die Lucy, jetzt kommen und dann der Bandname von denen. Und irgend so ein Spruch war dann auch Lights Out London, hier kommen und dann die Band. Und da dachten wir so, ha, das ist lustig. Und dann irgendwann so im Lauf des Abends und im Lauf von einigen Gläsern Schnaps haben wir gedacht, Lights Out London hört sich eigentlich ganz cool an, können wir eigentlich einen Albumtitel draus machen. Okay. Und so hat sich das dann eingebürgert und irgendwann war es klar, wir müssen das Album Lights Out London nennen.
Also das heißt tatsächlich so viel wie, London macht die Lichter aus, jetzt kommen wir. Also das ist wirklich so ein Aufruf.
Ich glaube, so hat das diese Coverband gesehen. Wir haben es eher ein bisschen poetischer gehalten und lassen die Leute, die das Album kaufen, lassen ihre eigenen Gedanken machen.
Inhaltlich dieses Album, wenn ich jetzt so die Texte mir angeschaut habe, geht es viel um Suche, Zweifel, vielleicht sowas wie Flucht oder die Sehnsucht nach einem neuen und besseren Leben. Kannst du es so unterschreiben, dass das so ein bisschen der rote Faden ist? Also jetzt gar nicht so das fröhliche Album?
Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also es hat sarkastische Texte, die jetzt gar nicht mit dem eigenen Leben zu tun haben. Es hat Liebesgeschichten an die Musik hat beinhaltet. Aber es hat natürlich auch kritische oder zweifelnde Texte. Und gerade, ich glaube, auch dieser ganze Prozess, auch wenn es jetzt nicht konkret angesprochen wird mit Plattenfirma oder mit sich quasi als Band selbstständig zu machen, um eine eigene Plattenfirma und so einen eigenen Verlag und alles zu gründen. Ich glaube, dieser Wandel und so hat sich dann schon in den Texten auch niedergeschlagen, weil wir einfach gespannt waren, wie sich das alles so entwickeln wird. Und dann lässt man das, glaube ich, unterbewusst auch alles einfließen in die Texte.
Mhm. Ein Song, Down, 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 vom Text relativ ernst, die Musik klang sehr fröhlich.
Ja, also das ist unsere zweite Single und das ist ein sehr sarkastischer Text, in dem man einem, sag ich mal, was Schlechtes wünscht, beziehungsweise sich nicht gerade, nicht gerade traurig ist, dass es jemand anderem schlecht geht. Und wir dachten, dass es sich gerade, weil der Song sehr, sehr, sag ich mal, poppig und fröhlich von der Musik ist, dass es ein ganz cooler Kontrast ist, diesen Text darauf zu verfassen.
Mhm. Und dann noch ein anderes Stück, was so ein bisschen rausfällt, ist der letzte Song. Das ist ein Run-DMC-Cover, richtig?
Ja, It's genau. Tricky. Das ist unsere aktuelle Single, It's Tricky. Und wir hatten schon vor, ich glaube vor 2 Jahren, haben wir angefangen, mal live so einen kleinen Part vom Refrain und der Strophe einzustreuen in unsere Shows und haben gemerkt, dass die Leute echt total steil drauf gehen. Und dann haben sie immer gesagt, komm, pack's doch mal auf ein Album oder so. Und ich sag, na, weiß auch nicht, das ist so cool. Und dann haben wir den Song mal angefangen, komplett live zu spielen, mit unserer Crew an den Instrumenten und uns beiden vorne am Gesang. Und ja, das hat sich einfach so eingebürgert und die Leute sind total abgeflippt. Und es war immer ein sehr toller Part im Konzert, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, okay, eigentlich können wir es jetzt auch, wenn wir es eh auf jeder Show spielen und die Leute es hören wollen, dann können wir es auch auf unser Album packen. Und dann haben wir es gemacht und jetzt ist es unsere aktuelle Single und die Leute finden es immer noch so klasse.
Ja, das Video ist auch sehr lustig.
Ja, danke.
Man weiß nicht so genau, ist es jetzt ist es so eine Hip-Hop-Verarschung oder ist es eine Hommage oder beides? Das kommt nicht so ganz raus.
Im Grunde genommen ist es auf jeden Fall eine Hommage, weil wir Run DMC wirklich klasse finden und haben alle Alben im Schrank und hören die Musik auch echt oft privat und finden es klasse, wie gesagt. Natürlich ist das Video schon mit einem Augenzwinkern gemacht, aber wir wollen auf keinen Fall Run DMC oder Hip-Hop verarschen, sondern wollen einfach zeigen, dass man das auch mit einem zwinkernden Auge sehen kann und dass wir Spaß an der Sache haben.
Ja, also ich finde eh, dass Hip-Hop an sich so eine gewisse Selbstironie besitzen muss, genau. Sonst könnte man es einfach nicht ernst nehmen. Dann in dem Video habe ich auch so ein bisschen so von der Performance Michael Jackson Elemente gesehen, dieses Thriller-Video, erinnerst du dich, mit den Zombies, nee. Wo ihr da alle gleichzeitig synchron tanzt, daran hat es mich erinnert.
Also das ist jetzt auch keine bewusste Michael Jackson Hommage, wobei ich Michael Jackson auch wahnsinnig finde und ich war auch echt traurig, als er gestorben ist. Aber das ist jetzt auch nicht bewusst, dass wir gesagt haben, okay, das sollte jetzt ein bisschen aussehen wie Thriller. Ja. Ich glaube, das ist einfach diese Dynamik, dass wir vorne tanzen und die Leute hinten, was auch schon krass ist, dass wir überhaupt in dem Video tanzen. Wir haben wirklich 2 Stunden lang Tanzunterricht genommen für das Video.
Wirklich, für die 10 Sekunden?
Ja, wenn du es so ausdrücken möchtest, ja.
Und dann ganz zum Schluss von dem Lied sieht man dann nochmal, weiß nicht wer das ist, wahrscheinlich 2 von eurer Band, die dann das,
nee, natürlich
die Leute dissen, ja, also dieses How gay can rap be, das ist natürlich dann auch nochmal klasse, wo ihr euch selber sozusagen disst.
Ja, genau, das meinte ich vorhin, also wir nehmen uns da immer nicht so ernst und wir sind echt in der Lage, sehr oft und viel über uns selbst zu lachen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich einfach da nicht so verkrampft und einfach immer bei allem Spaß hat, was man macht und vor allem sind wir in so einer glücklichen Lage, dass wir die Musik zum Beruf machen konnten seit vielen Jahren jetzt schon und dass wir einfach das, was wir am gernsten machen im Leben, dass wir das die ganze Zeit machen dürfen. Deswegen ist es da echt wichtig, dass wir da den Spaß nicht dran verlieren und dass wir einfach uns immer bewusst machen, wie glücklich wir eigentlich sind und das merkt man, glaube ich, einfach auch an.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hey!
Jetzt für Radio Dreiglanz aktuelle Berichterstattung spenden.
500 Soli-Abos sichern das Online-Angebot und Beiträge wie diesen. Hey!